4 Unentschieden an WM-Tag Nummer 5, aber langweilig war es nicht. Im Gegenteil, Kapverde-Keeper Vosinha mutiert zum Welttorhüter beim 0-0 gegen Spanien. Belgien ist weder Geheimfavorit noch Geheimfavorit. Uruguay kann den Spanien-Patzer nicht nutzen. Iran gegen Neuseeland ist sportlich überraschend unterhaltsam. Im Podcast blicken wir jetzt aber auch auf das, was im Fernsehen nicht zu sehen war. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind am Dienstagmorgen, melden uns hier nach dem 3 Uhr Nachtspiel Iran gegen Neuseeland bei NTV Sport, dem täglichen Podcast während der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bin Kevin Schulte. Vielen Dank fürs Einschalten auch heute am Morgen. Wir blicken zurück auf die 4 Partien, auf die 4 Unentschieden von gestern Abend und aus der Nacht, auf die Gruppe H und auf die Gruppe G. Zum Abschluss Iran-Neuseeland, natürlich ein hochpolitisches Spiel. Zu Beginn Spanien gegen Kap Verde, ein hochinteressantes Ergebnis, und damit würde ich dann jetzt auch hier reingehen. Vielen Dank also, dass ihr wieder am Start seid. Spanien gegen Kap Verde, 0-0 ist es ausgegangen, und das ist letztendlich nicht weniger als eine der größten WM-Sensationen in einem einzelnen Spiel jemals. Es war der Auftakt in Gruppe H in Atlanta, das erste von wenigen 18-Uhr-Spielen dieser WM, also 18 Uhr in Deutschland. Von der Konstellation natürlich eher ein Vibe wie Deutschland gegen Curaçao, also eine der erfolgreichsten Nationen gegen einen Inselstaat. In diesem Fall immerhin 500.000 Einwohner und nicht 155.000 wie bei Curaçao. Aber dafür ist ja auch Spanien höher gehandelt als Deutschland. Viele haben damit gerechnet, dass es ein ähnlich klares Resultat zugunsten der Spanier werden würde. Aber Pustekuchen. Kap Verde bestätigt, dass sie zu Recht hier sind, dass sie Kamerun in der Qualifikation hinter sich gelassen haben und jetzt hier das größte Ergebnis der kapverdischen Fußballgeschichte eingefahren haben. Eine Mannschaft, die ja auch per LinkedIn rekrutiert wurde. Da haben einzelne Personen eben sehr viel Arbeit investiert in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, um dort Spieler aus der Diaspora für Kap Verde zu gewinnen, die eben kapverdische Wurzeln haben. So ein bisschen wie das bei Curaçao mit den Niederlanden der Fall ist. Schauen wir uns den Spielverlauf an. So viele glasklare Chancen gab es für Spanien gar nicht. Natürlich waren die hochdominant, aber es fehlten über weite Strecken wirklich die glasklaren Torchancen. In der 39. Minute war das anders. Ferran Torres schießt an die Latte, Oyarzabal, der legt mit einem Kopfball nach, aber dann pariert Vosinha, und den Namen, den müssen wir uns merken, 40 Jahre, der kapverdische Neuer, wenn man so will, der hat das Spiel seines Lebens gemacht, generell einfach alles gehalten. Es war letztendlich das erwartete Spiel auf ein Tor dann auch in der zweiten Halbzeit, ohne aber auch hier so richtig griffig zu werden, so richtig viele Hochkaräte am laufenden Band sich herauszuspielen. 20 Minuten vor Schluss kam dann Lamine Yamal, der ja erstmal geschont wurde, der ja auch ja so ein paar Wehwehchen mit sich rumträgt, und dementsprechend hat der spanische Trainer De La Fuente ihn erstmal draußen gelassen. 20 Minuten vor Schluss musste er dann allerdings reinkommen, weil ja Spanien auch diesen Sieg unbedingt brauchte. Der hat dann auch für neuen Schwung gesorgt, aber auch hier gab es dann eben kein Chancenfeuerwerk, und das Wenige, was durchkam, hat Vosinha einfach pariert. So bleibt am Ende dieses unfassbare Ergebnis von 0-0 und ein amtierender Europameister mit Spanien, der wieder dabei ist, durch eine WM zu gurken, anders kann man es gar nicht ausdrücken. Nach dem WM-Titel 2010 ist Spanien wirklich chronisch unerfolgreich auf der Weltbühne. 2014 in der Vorrunde ausgeschieden, unter anderem dort gegen Chile verloren. 2018 in Russland gegen Russland verloren, im Achtelfinale 2022 in Katar gegen Marokko ausgeschieden, im Achtelfinale jeweils nach Elfmeterschießen. Insgesamt hat Spanien seit dem WM-Titel nur 3 Spiele gewonnen und ein weiterer ist jetzt gegen Kap Verde nicht hinzugekommen. Blicken wir jetzt auch auf die Parallelpartie dieser Gruppe H. Es war die Begegnung Saudi-Arabien gegen Uruguay in Miami stattgefunden. Ja, davor gab es noch Belgien gegen Ägypten, aber ich würde jetzt gruppenweise durchgehen. Schauen wir uns ganz schnell den Spielverlauf an. In der ersten Halbzeit Uruguay mit einer Top-Chance in der 30. Minute, aber nicht genutzt. Danach Saudi-Arabien oben auf. War fast ein Chancenfeuerwerk, muss man sagen. Und in der 41. Minute geht Saudi-Arabien überraschend in Führung durch Abdullela Al-Amri, der nachsetzt, nachdem Muslera, ein ebenso alter, arrivierter Torwart wie Vosinha bei den Kapverden, im Tor der Uruguayer, nachdem der einen Kopfball nicht festhalten konnte. In der 60. Minute die größte Aufregerszene aus uruguayischer Sicht, denn Ugarte hat aus der zweiten Reihe an den Pfosten geschossen, weil Al-Owais im Tor der Saudis noch dran war. Uruguay angerannt, aber das Tor wollte einfach nicht fallen. In der 80. Minute dann allerdings doch. Selbst der in diesem Spiel so starke Al-Owais kann in der Szene nichts mehr ausrichten. Er sieht dann auch bei einem Kopfball nicht gut aus. So ein bisschen wie bei Muslera, dass der einzige Fehler, den man vielleicht so ein bisschen dem saudischen Torwart attestieren kann, kann er nicht festhalten. Und am Ende schießt dann Uruguay in Person von Maxi Araujo den 1:1 Ausgleich. Danach drückt Uruguay, drückt Uruguay. Aber der saudische Torwart macht den Vosinha, hält einfach alles und damit das 1:1 fest. Eher ein etwas glücklicher Punkt für Saudi-Arabien, aber sie haben auch sehr lange geführt, von daher geht das dann irgendwie auch in Ordnung. Wie geht's weiter in dieser Gruppe? Spanien gegen Saudi-Arabien, Sonntag 18 Uhr in Atlanta. Spanien bleibt also in Atlanta und Uruguay bleibt in Miami, spielt dann in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr wieder gegen die Kapverde. Dann gehen wir jetzt rüber in die Partie, die sicherlich aus sportlicher Sicht nicht die interessanteste war im Vorfeld. Auch das sollte sich ändern, aber die vor allen Dingen die größte Brisanz natürlich mit sich brachte. Der erste Auftritt der iranischen Nationalmannschaft gegen Neuseeland. Mit großer Spannung war das erwartet worden in Los Angeles. Die Iran-Teilnahme sorgt ja in jederlei Hinsicht für große Brisanz. Dazu auch ein paar Infos jetzt von unserem Reporter in LA, von David Bedürftig.
Die iranische Mannschaft durfte am Sonntagabend schon einreisen, muss ja immer aus Tijuana den Weg in die USA gehen. Und da gab es sowohl vor dem Hotel, vor dem Teamhotel in Los Angeles Proteste, als auch am Stadion schon, wo die Nationalmannschaft eine Pressekonferenz gab. Und ich war vor Ort am Stadion. Da waren ja ungefähr ein Dutzend Demonstrierende. Die hielten einerseits Plakate auf mit Fotos von Menschen, die laut den Angaben der Demonstrierenden vom Regime, vom iranischen Regime umgebracht wurden, Sportler allesamt. Und die wollen da einen Protest natürlich einlegen gegen das Regime und zeigen, dass die iranische Regierung diese Weltmeisterschaft benutzt, um sich im Endeffekt reinzuwaschen. Für die Demonstranten ist die iranische Nationalmannschaft im Endeffekt ein verlängerter Arm der Regierung, der verlängerte Arm der iranischen Revolutionsgarde. Und das stand auch auf den Plakaten. Da waren zum Beispiel Aufrufe an die FIFA. Diese Mannschaft ist kontrolliert von der Revolutionsgarde. FIFA schmeißt die Mannschaft raus. Keine Schahs, keine Mullahs. Regimewechsel durch die Iraner, das sind so die Forderungen. Und so ähnlich lief das auch vor dem Hotel ab, wo die Mannschaft abgestiegen ist.
Etliche Flaggen des alten Iran waren im und um das Stadion zu sehen. Die FIFA hat ja gesagt, sie verbietet diese Fahne eigentlich. Der iranische Fußballverband hat angekündigt, wenn diese alte Iran-Flagge, die es bis zur Islamischen Revolution 1979 gab, die offizielle Staatsflagge bis 1979 war. Wenn diese zu sehen sein würde im Stadion, dann würde man das Spielfeld verlassen. Auch das hat das iranische Team aber nicht gemacht. Offizielle der FIFA haben letztlich nichts oder wenig unternommen oder in seltenen Fällen etwas unternommen, hat David Bedürftig mir berichtet, als die Flagge dann im Stadion präsentiert wurde und das nicht nur in wenigen Situationen. Letztendlich war diese alte Flagge deutlich häufiger zu sehen als die aktuell existierende Flagge, die das Mullah-Regime darstellt. Letztendlich muss man sagen, Exil-Iraner haben auf vielfältige Art und Weise gegen das barbarische Mullah-Regime protestiert, vor allen Dingen auch vor dem Stadion. Da hören wir jetzt auch mal in einen O-Ton rein, den David aufgenommen hat. Da kann man so ein bisschen Gefühl von der Stimmung bekommen.
Mullah's team is not our team!
Mullah's team is not our team!
Mullah's team is terrorist!
Mullah's team is terrorist!
Mullah's team is not our team!
Demos solcher Art hat es mehrere gegeben rund um dieses Spiel, rund um das Stadion. Letztendlich auch natürlich spannend zu sehen und zu hören. Zu sehen waren ja die Flaggen nicht, aber zu hören war, dass das iranische Team ja lautstark schon nach vorne getrieben wurde, gerade in der Schlussphase, nachdem man zum zweiten Mal ausgeglichen hatte. Letztendlich meinte David, es sind halt sehr viele Menschen zerrissen. Einerseits sind sie für ihr Team natürlich, andererseits aber auch dagegen, weil dieses Team ja auch letztlich eine Art verlängerter Arm des Müller-Regimes wiederum ist. Also diese Zerrissenheit ist sehr deutlich geworden. Sprechen wir über den Spielverlauf. Für den Iran ging es nicht gut los. In der 7. Minute geht Neuseeland mit dem ersten gefährlichen Angriff der Partie in Führung. Chris Wood, der einzige neuseeländische Spieler mit wirklich großem internationalen Format, spielt ja seit Jahren in England. Der pflückt den Ball runter, legt auf Elijah Just und der zimmert den Ball dann kompromisslos zum 1-0 ins Netz. Die Führung hält aber nicht so lange. 32. Minute, Rezaian gleicht aus, nachdem 10 Minuten zuvor Taremi an den Pfosten geschossen hatte. Ja, der Iran letztlich hat ab dieser Phase die Kontrolle des Spiels übernommen und dann auch verdient ausgeglichen. Aber der Iran kassiert zu Beginn der zweiten Hälfte erneut den Rückstand. Erneut ist es Elijah Just von Motherwell in Schottland, da spielt er. Der schnürt also einen Doppelpack. Neuseeland kontert hier den Iran aus, wieder übrigens auf Vorlage von Chris Wood. Aber auch diese Führung hält nicht lange. 64. Minute, Mohebi köpft eine Halbfeldflanke zum 2:2 Endstand ein. Danach Iran fällt überlegen, aber es gab eher nur noch Halbchancen. So geht das Resultat letztlich in Ordnung. Und jetzt natürlich die Frage, was machen beide Teams damit? Könnte auch zum Leben so ein bisschen zu wenig sein. Beide Teams spielen ja jetzt noch gegen Belgien und Ägypten und damit gegen die besten Teams, die nominell stärksten Teams dieser Gruppe. Sportlich, muss man sagen, war dieses Spiel definitiv ein Wachmacher oder Wachhalter, je nach Perspektive. Das hat positiv überrascht. Der Blick zurück dann auf die 21 Uhr Partie Belgien-Ägypten. Weniger Brisanz in diesem Spiel in Seattle. Es war der Auftakt in Gruppe G bei Belgien. Hatte ich ja auch in der letzten Folge erwähnt. Haben wir eine Mischung aus letzten Relikten der goldenen Generation Courtois, De Bruyne, Lukaku auf dem Platz und eben neuen talentierten Kräften. Und ja, Belgien ist weder Geheimfavorit noch Geheimfavorit. Das muss man jetzt nach diesem Spiel sagen. Das war ein gutes Spiel, ein interessantes Spiel. Die Ägypter haben es auch gut gemacht. Gehen ja überraschend in Führung in der 20. Minute durch Imam Aschur. Der trifft mit einem satten Schuss aus etwa 20 Metern. Und Belgien brauchte Romelu Lukaku, die Wuchtbrumme im Sturm, der 23 Sekunden nach seiner Einwechslung ein Eigentor von Mohamed Hani erzwungen hat. Danach versucht Belgien alles, aber das Siegtor will nicht mehr fallen, sodass wir hier mit einem 1:1 rausgehen. Wie geht's weiter? Belgien gegen den Iran am Sonntag in Houston 21 Uhr und Montag 3 Uhr in der frühdeutscher Zeit in Vancouver, Ägypten dann gegen Neuseeland. Und wie geht's weiter hier im Podcast mit dem Vorschau auf den nächsten WM-Tag? Es wird der Tag sein, an dem einer der Top-Favoriten, vielleicht jetzt doch der alleinige Top-Favorit nach den schlechten Eindrücken, der Spanier beim Auftaktspiel gegen Kap Verde, an dem Frankreich ins Turnier einsteigt um 21 Uhr, also zur Top-Sendezeit in Deutschland. In New York wird gespielt gegen den Senegal. Das Star-Ensemble der Franzosen natürlich Favorit in diesem Spiel, aber Vorsicht vor dem Senegal, die haben auch eine verdammt starke Mannschaft. Danach das zweite Spiel der Gruppe Norwegen gegen den Irak, 0 Uhr Anstoß in Boston. Norwegen ja erstmals seit 1998 dabei und mehr als nur dabei, also die wollen auch richtig was reißen und die können was reißen. Das haben die Italiener ja unter anderem zu spüren bekommen in der Qualifikation. Haaland, das Tormonster, der wird versuchen natürlich direkt eine Duftmarke zu setzen im Spiel gegen den Außenseiter. Der Irak, der sich in einer Marathon-Quali durchgesetzt hat, kann man anders nicht sagen. Kein Team hat so viele Qualifikationsspiele bestreiten müssen auf dem langen Weg nach Nordamerika. 21 Spiele in 4 Runden waren es im Playoff letztlich durchgesetzt gegen Bolivien. Im Test übrigens hat man jetzt gegen Spanien 1:1 gespielt, also das macht Hoffnung in dieser Hammergruppe I. Kommen wir von I zu J. Argentinien steigt um 3 Uhr deutscher Zeit ins Turnier ein in Kansas City. Kansas City dann der letzte Spielort, der das erste Spiel hat, also dann sind wirklich alle 16 Austragungsstädte in den USA, Mexiko und Kanada im Turnier. Algerien als Titelverteidiger gegen einen ambitionierten Außenseiter, die vielleicht auch so eine Marokko-ähnliche Geschichte schreiben können. Vielleicht jetzt nicht Richtung Halbfinale, aber wenn man jetzt gerade auch auf Marokkos 1:1 gegen Brasilien in diesem Jahr schaut, also würde ich Algerien auch im Grunde zutrauen. Die haben echt viel Potenzial. Wir blicken aber jetzt erstmal auf den Titelverteidiger, auf Argentinien, und dazu kommt mal wieder der Südamerika-Fußball-Experte Johannes Skiba ins Spiel, der Podcaster vom Gol Olympico Podcast und Kenner des ja unter anderem auch argentinischen Fußballs, hat mir erstmal gesagt, welche Erwartungen denn in Argentinien herrschen an den Titelverteidiger.
In Argentinien gibt es nichts anderes, als dass Argentinien jetzt den Titel natürlich verteidigt, hat aber weniger mit sportlicher Überzeugung als mit leidenschaftlicher und patriotischer Überzeugung zu tun. Wenn man den Titel nicht verteidigen kann, ist das auch kein Weltuntergang. Aber alles unter Halbfinale wäre eine kleine Katastrophe. Und der Kader gibt ja immer noch einiges her, auf jeden Fall.
Und auf wen müssen wir achten im Kader, beziehungsweise was ist das Besondere am Kader der argentinischen Nationalmannschaft 2026?
Es wurden noch nie so viele Spieler hintereinander zu zwei Weltmeisterschaften nominiert in der argentinischen Geschichte wie dieses Mal. Also es sind 17 Weltmeister dabei, und es hat sich fast nichts verändert, gerade auch wenn wir auf die Startelf blicken. Das Einzige, und was schon eine deutliche Veränderung ist, ist, dass Angel Di Maria nicht mehr dabei ist. Spielt ja noch in der argentinischen Liga für Rosario Central, aber eben nicht mehr in der Nationalmannschaft. Und das ist tatsächlich eigentlich die einzige Position, von der ich sagen würde, dass da ein Nicht-Weltmeister spielen könnte. Ansonsten ist die erste Elf ja immer noch gespickt mit den Weltmeistern. Das Team ist super eingespielt, es kennt sich, der Trainerstab, darf man ja auch nicht vergessen, Scaloni hat da mit Walter Samuel, Pablo Aimar auch noch einfach zwei Top-Assistenten, die ihn da immer ja gut unterstützen und die auch einen riesen Einfluss haben auf das, was auf dem Platz passiert. Da stimmt an sich alles in der Mannschaft. Und ja, ist dann eben die Frage, ob das reicht, mit dem Bestehenden wieder erfolgreich zu werden. Ist auch natürlich auch so eine bestimmte gewisse Berechenbarkeit, die man jetzt hat. Man kennt die Argentinier, man weiß, wie sie spielen. Aber die Qualität ist immer noch sehr, sehr hoch.
Wichtige Frage natürlich, wie sieht die Rolle von Leo Messi aus? Lange war ja nicht ganz klar, ob er diese WM überhaupt noch mitspielt. Hat mich ehrlich gesagt gewundert von außen betrachtet, weil es ist ja eigentlich wie gemalt, die Geschichte. Er spielt mittlerweile in den USA. Wir können auf den Rängen ja auch ein argentinisches Feuerwerk, eine argentinische Festspiele erwarten. Das haben auch schon die anderen südamerikanischen Teams gezeigt. Also die werden Heimspiele haben. Also welche Rolle ist da für Leo Messi vorgesehen?
Er ist uneingeschränkter Stammspieler, also ein Argentinien mit einem Messi auf einer Bank, wie das vielleicht bei dem Brasilianer mit Neymar der Fall sein wird, ist absolut nicht vorstellbar. Er ist der absolute, immer noch der Fixpunkt. Er ist natürlich nicht mehr derselbe Spieler wie vor 4 Jahren, ob er das bestätigen kann, dieses unglaubliche Turnier von ihm, das muss man sehen, das weiß ich auch nicht. Ich meine, er kommt jetzt auch so ein bisschen aus einer kleinen Verletzung, hatte in der MLS aber jetzt auch super viel gescored, irgendwie in den letzten 5 Spielen, 5 Tore, 7 Vorlagen, sowas habe ich im Kopf. Ist die MLS, ne? Aber dass der immer noch Qualität hat, ist, glaube ich, unumstritten. Und dieses Team zerreißt sich immer noch für ihn. Also jeder steht komplett hinter ihm, und das war ja auch das, was sich 2022 ausgezeichnet hat, dass zum einen, dass man das natürlich auch für Messi gemacht hat, aber dass man auch diese andere Qualität da drin hatte und dass Messi so ein bisschen freier aufspielen konnte. Und zusätzlich, dass Messi bei der letzten WM wirklich noch diesen Schritt zum absoluten Kapitän gemacht hat. Da war ja selbst in Argentinien immer noch so ein bisschen umstritten, auch weil er eben noch nie was wirklich gewonnen hatte mit Argentinien, auch wenn vor der WM natürlich schon die Titel waren. Das hat es so ein bisschen geglättet. Aber wenn ich daran denke, wie er nach dem, oder allgemein im Niederlande-Spiel im Viertelfinale agiert hat, wie er dann auch dieses Interview gegeben hat, wo er sich mit Wout Weghorst so ein bisschen in die Haare bekommen hat, das war zwar nicht ganz nett, aber das war das, was man von ihm sehen wollte. Also, dass er nicht nur der nette Fußballer ist, sondern dass er wirklich total für das brennt, was ihm in dem Sinne aus argentinischer Sicht auch zusteht, nämlich der Weltmeistertitel. Und das hat er geschafft. Und dann ist jetzt so die Frage, was soll jetzt noch kommen, so ein bisschen? Also was, er kann jetzt keinen weiteren Schritt mehr machen. Fußballerisch von der Qualität war das schon vor 4 Jahren natürlich, war da nicht mehr viel zu holen. Also das war einfach das Beste, was man spielen kann. Und dann eben noch, wie gesagt, jetzt der Schritt in der Führungsrolle, den er vor 4 Jahren gemacht hat. Aber jetzt, kann es kaum mehr höher gehen. Aber trotzdem könnte es reichen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Und Johannes, wie ist dein Gefühl? Spielt Argentinien denn eine gute WM? Titelverteidiger hatten es ja, abgesehen von Frankreich, meistens eher schwer zuletzt.
Also genau, was du ansprichst, ist natürlich jetzt so immer die Gefahr, was so ein bisschen drüber steht, dass der letztmalige Weltmeister es irgendwie überhaupt nicht mehr auf die Kette bekommt. Vom Gefühl her, also mein Gefühl sagt was anderes. Ich glaube schon, dass sie sehr weit kommen. Ich glaube schon, dass sie ins Halbfinale kommen. Ich hoffe sehr, dass sie Weltmeister werden, aber das ist nur meine Fansicht. Ich glaube nicht, dass sie Weltmeister nochmal werden, aber sie werden eine sehr gute Rolle spielen, das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass sie einbrechen werden. Dafür ist das alles zu gefestigt und zu, die Abläufe, das System, die intern in der Mannschaft stimmt es. Also es gibt da ja wirklich niemanden, der irgendwie aus der Reihe tanzt, der irgendwie groß mit Skandalen aufkommt, zumindest innerhalb der Albiceleste. Da ist einfach jeder froh, überhaupt dabei zu sein und so blöd es auch klingt, mit Lionel Messi spielen zu dürfen. Also da braucht man nicht, was man bei Argentinien, wo man keine Angst haben muss, ist, dass sie irgendwie nicht mehr wollen oder nicht mehr da sind oder nicht mehr nicht alles auf dem Platz lassen. Das auf jeden Fall nicht. Aber eben, ob das zum Weltmeistertitel reicht, ich glaube eher nicht. Ich hoffe es, aber ja, mein Tipp ist so Halbfinale für Argentinien.
Soweit ein weiteres Mal, Johannes Skieber, und ein weiteres Mal großes Dankeschön für die Expertise. Nächstes Spiel und das letzte Spiel, was es hier zu besprechen gilt, es ist das Auftaktspiel der österreichischen Mannschaft. Auch die spielen die erste WM seit 98, das haben sie gemeinsam mit Norwegen, mit Schottland. Sie spielen zum Auftakt gegen Jordanien, dankbarer Gegner auf dem Papier, definitiv der nominell schwächste Gruppengegner. Jordanien ja einer von 4 Neulingen in diesem Jahr, neben Curaçao, neben den Kapverden und Usbekistan, die dann morgen ins Turnier einsteigen. 6 Uhr wird gespielt in San Francisco und um uns da ein bisschen drauf einzustimmen, habe ich Andreas Hagenauer gefragt. Andreas Hagenauer berichtet für die Tageszeitung Der Standard über die österreichische Mannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft. Und die erste Frage an ihn lautet, ab welchem Ergebnis wäre denn die WM aus österreichischer Perspektive ein Erfolg?
Ja, hallo. Ich denke, dass ein Achtelfinale auf jeden Fall ein Erfolg wäre. Ich glaube, so realistisch muss man sein, so realistisch kann man sein, so sehr kann man auch dieses Team einschätzen. Und ich denke, ein Aufstieg aus der Gruppenphase ist jetzt kein Must, ist aber dann, glaube ich, doch, wird doch eher erwartet. Und ich glaube, dass das Team das auch irgendwie drauf hat.
Hans Krankl, so etwas wie die Lichtgestalt des österreichischen Fußballs. Er sagt, Platz 2 in dieser Gruppe hinter Argentinien ist eigentlich schon fix. Das hat er nach der Auslosung gesagt. Wie siehst du es?
Hans Krankl ist ja nie jemand oder war auch noch nie jemand, der für große Zurückhaltung irgendwie bekannt war. Ich glaube nicht, dass Platz 2 hinter Argentinien fix ist. Ich glaube, dass Algerien ein richtig starkes Team hat. Ich glaube, dass Jordanien vielleicht qualitativ ein bisschen hinter den anderen, also hinter den anderen drei ist. Aber ich glaube, Algerien wird eine happige Partie. Und ja, schauen wir mal.
Kommen wir jetzt zu einem heiklen, zu einem unschönen Thema aus österreichischer Sicht, denn Christoph Baumgartner hat sich verletzt kurz vor dem Turnier, ist abgereist, Ljubicic von Schalke wurde nachnominiert, kann natürlich ein Baumgartner nie und nimmer ersetzen, ist ein absoluter Fixpunkt im Team Austria. Wie will denn der deutsche Trainer, wie will Ralf Rangnick den Ausfall von Baumgartner auffangen?
Der Baumgartner-Ausfall tut wahnsinnig weh. Also der ist ein zentraler Baustein in diesem ganzen System Rangnick. Da geht es ums Anlaufen, da geht es ums Pressen, da geht es vor allem ums Umschalten. Da geht es um offensive Lösungen finden. Und der hat einfach eine fantastische Saison bei RB Leipzig gespielt. Und wäre fast so was wie in der Form seines Lebens gewesen. Und ja, man wird schauen. Es wurde jetzt Ljubicic von Schalke nachnominiert. Ich glaube aber nicht, dass er ein Startelf-Kandidat ist. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie Chukwuemeka oder Wanner eingesetzt werden. Eine Lösung wäre natürlich auch Sascha Kalajdzic, der mit dem LASK irgendwie Meister geworden ist, in eine ähnliche Rolle wie Baumgartner hinzustellen. Ich denke aber auch, dass das System vielleicht ein bisschen angepasst wird, aber man wird sehen, was sie sich einfallen lassen.
Zum Abschluss die Frage auch, er hat natürlich eine gewisse Leidensgeschichte hinter sich, aber es scheint sich gut auszugehen, oder? Wie ist die Lage bei David Alaba?
Ja, David Alaba ist ja ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr zentraler Baustein in diesem ganzen Mannschaftssystem. Da geht es vor allem um ein Teamgefüge. Ich glaube, körperlich geht es ihm, glaube ich, ganz gut. Er hat jetzt beim letzten Test gegen Tunesien, ist er zur Halbzeit zur Sicherheit draußen geblieben, weil irgendwas gezwickt hat. Aber ich glaube, er ist fit und ich bin mir relativ sicher, dass er in der Startelf stehen wird.
Eine Frage habe ich dann doch noch. Österreich spielt ja 2 der 3 Partien nachts, 6 und 4 Uhr. 6 Uhr gegen Jordanien, 4 Uhr gegen Algerien. Nur das Spiel gegen Argentinien läuft zu einer guten Sendezeit aus europäischer Perspektive. Gibt es denn in Österreich trotzdem einen gewissen Hype, Public Viewings? Wie sieht das aus?
Es ist so schwierig zu sagen. Wir können das irgendwie total schwer prophezeien und einschätzen, wie das in Österreich irgendwie aufgenommen wird. Es gibt natürlich Public Viewings, die Spielzeiten sind da ziemliche Katastrophe. Ja, man wird sehen. Ich kann es total schwer einschätzen, wie die WM und vor allem auch, wie die Österreich-Spiele aufgenommen werden, ob da viel los ist. Aber ich denke mal schon, ehrlich gesagt, weil das Team, glaube ich, so populär wie zurzeit, ist es was schon länger nicht mehr. Und ja, ich glaube, beim Auftakttraining, das war öffentlich vor dem Turnierstart, waren, glaube ich, 1200 Fans, die, und vor allem Kids, die sehr, sehr gehypt waren. Also ich glaube schon, dass auf jeden Fall ein Hype-Potenzial da ist.
Sagt Andreas Hagenauer. Vielen, vielen Dank auch dir für die Expertise. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Das war NTV Sport mit dem täglichen Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben zurückgeblickt auf 4 Unentschieden, die es aber in sich hatten. Bis morgen. Danke. Ciao, ciao.